Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
In der vergangenen Woche gab es viel Wirbel um das Videospiel Rape Day, das verboten wurde, noch bevor es auf den Markt kam. Kein Wunder bei dem Szenario. Nach einer Zombie-Apokalypse sollte es darum gehen, als Spieler so viel Säuglingsfleisch zu verspeisen wie möglich und, das war der Extra-Aufreger, so viele Frauen zu vergewaltigen wie möglich. In diesem Fall lag der Fall klar. Wo aber liegen sonst die Grenzen? Wir wollen heute im Kompressor ausloten, wann wir Gewalt in der Popkultur als normal oder sogar extra cool wahrnehmen oder wann wir andersherum Tabus verletzt sehen, nach dem Jugendschutz rufen und auf Verbote bestehen. Zum Phänomen Rape Day habe ich vor der Sendung mit dem Stuttgarter Professor für Philosophie und Ästhetik Daniel Martin Feige gesprochen und ihn gefragt, ob er die moralischen Grenzen der Gewalt im Videospiel verorten kann und ob Ballerspiele vielleicht dann moralisch durchfallen, wenn die Opfer, die wir da töten sollen, konkret werden, also wenn die ein Gesicht bekommen.
Also es kommt ganz drauf an. Es gab vor ein paar Jahren ein Spiel, das hat auch groß für große Kontroversen gesorgt. In ähnlicher Weise Hatred, ein Amoklauf-Simulator, sogar nicht mal in 3D, sondern 2D-Grafik. Und da ist nicht so das Problem, dass da auf Menschen geschossen wird, sondern dass das in Form einer völlig indiskutablen Handlung passiert, dass irgendwie einfach der Protagonist Amok laufen soll und möglichst viele Menschen umbringen soll. Und ich glaube auch nicht, dass das in First-Person-Shootern prinzipiell unproblematisch ist. Es kommt ganz darauf an, was das Spiel macht und wie es das zeigt, ja.
Sie reden von unmotivierter Gewalt. Ist das vielleicht aber auch ein Schlüssel, diese, ja, nennen wir es mal Binnenmoral, die dann doch irgendwie stimmen muss? Also, dass man selbst als Gangster noch irgendeinen Ehrenkodex zu beachten hat und wenn es das alles nicht mehr gibt, auch das Spiel als solches unplausibel und einfach nur noch brutal scheint?
Das kommt auch ganz normal an. Ich meine, Gangster, denken Sie an Gangsterfilme, die sind auch hochgradig gewalttätig meistens, Spiele dazu auch, aber das ist halt, die sind meistens auch eine ziemlich interessante Auseinandersetzung mit sowas wie abgekapselten normativen Ordnungen, die nicht identisch sind mit denen der restlichen Gesellschaft und halten auch sozusagen unserer Gesellschaft mitunter einen Spiegel vor. Aber es gibt natürlich auch viele Spiele, wo Gewalt durchaus unmotiviert passiert. In den bekannten Spielen der Grand Theft Auto-Reihe kann man prinzipiell Passanten überfahren.
Ja.
Das passiert aber in einer so überdrehten, ironisierten Weise. Das ganze Setting ist, da laufen immer Radioshows in diesen Spielen, die einfach ein übler Kommentar oder ein ziemlich zynischer Kommentar auf die amerikanische Gegenwartsgesellschaft sind, dass man nicht auf die, also dass ich glaube, die moralische Valenz dieser Handlung ist relativ in der Spielwelt nicht so zu bewerten wie jetzt die Debatte um das Spiel Rape Day.
Das finde ich eine interessante Fährte, dieses Überdrehte, was Sie schildern. Diese Form von Pulp Culture im Grunde,
genau, ja.
Das findet man dann wieder cool. Das ist dann so eine Art popkulturelle Adelung.
Es gibt halt Gewalt, die ist eine Ironisierung von Gewalt oder halt ein Kommentar zur gegenwärtigen Situation, auch einer gewaltigen Gesellschaft, in der wir vielleicht leben, ja. Und sagen wir mal, es gibt Gewalt, die stellt ihren eigenen medialen Charakter stark aus. Ja. Und das finde ich bei vielen Spielen der Fall. Und diese Debatte um Rape Day, als erstes müsste man sich nochmal anschauen, was das für ein Spiel ist. Und das Problem dieses Spiels scheint mir, was darüber bekannt ist, scheint mir an erster Stelle zu sein, dass es in völlig unreflektierter Weise diese Handlung sozusagen sich da vollziehen lässt, ohne dass es irgendwie einen Punkt hätte außerhalb des Schockwerts, ja, oder der Geschmacklosigkeit, die es dann ist.
Es gab ja lange diese Verteufelung von Computerspielen ganz grundsätzlich und von den sogenannten Shootern ganz im Besonderen, weil ja immer wieder diese Übertragbarkeit von Spielgewalt ins Reale vermutet wurde. Wo stehen wir da im Moment in dieser Debatte?
Wenn du den ganzen Tag irgendwie hochkulturelle Literatur liest, wo Menschen getötet werden und das nicht auf eine richtige Weise liest, kann auch vielleicht danach seltsame Verhaltensweisen entwickeln, ja?
Ja.
Mir scheint es so zu sein, dass eigentlich das Spielen eines Spiels immer an erster Stelle eine Interaktion oder ein Gebrauch eines Mediums ist. Und dass der Witz der Sachen, die man da tut, auch mit der Fähigkeit und dem Wissen darum geschieht, dass man hier ein Spiel spielt. Ja. Das scheint mir eine ganz wesentliche Sache zu sein. Ich töte ja niemanden, wenn ich im Spiel schieße, sondern ich drücke einen Mausknopf oder irgendwie einen Controller-Button.
Ja, andererseits stärker als bei Filmen, als in Musik, als in Literatur, spielt ja doch diese Immersion eine größere Rolle. Das heißt, ich konsumiere ja nicht nur passiv, sondern ich erlebe die Fiktion als aktiv Handelnder, als aktiv Handelnde. Das vielleicht ändert doch wiederum was an der Bewertung,
das
oder?
Das halte ich für wirklich keine richtige These, aus dem einfachen Grunde. Also erstmal gibt es natürlich immersive Verfahrensweisen in Filmen wie Spielen gleichermaßen, in Literatur auch, ja. Ich meine einfach Sachen, die einen reinziehen sollen in die Handlung. Aber auch in den Fällen leben sie natürlich davon, dass ich weiß, dass ich es nicht bin, die Figur in dem Spiel, dass die Grenze sozusagen eingezeichnet ist. Sonst würde ich das nicht tun, was ich tue in diesen Spielen und das nicht erfahren, was ich erfahre in diesen Filmen. Und das Wesentliche scheint mir zu sein, ein Spiel zu spielen, heißt immer auf eine bestimmte Weise mit den Mechanismen dieses Spiels umgehen zu können. Jetzt haben wir über dieses sehr geschmacklose Spiel gesprochen, das anscheinend sowas wie eine Interactive Novel ist, wo man einfach drei Antworten anklickt. Ja, das ist was ganz anderes, als wenn man einen First-Person-Shooter hat, wo man mit einem Fadenkreuz bestimmte Interaktionsmöglichkeiten in dieser Spielwelt hat. Oder ein isometrisches Rollenspiel, wo man eine Abenteurergruppe von oben betrachtet. Und in all diesen Fällen, auch wenn ich da natürlich was mache, muss ich internalisiert haben und verstanden haben, wie die Mechaniken dieses Spiels funktionieren, um irgendwas in dieser Spielwelt zu erreichen. Das ist keine Unmittelbarkeit, die in diesen Fällen auftritt, sondern es ist das Meistern und Verstehen von Spielmechaniken. Ausnahmslos. Das gilt auch für den First-Person-Shooter. Als er damals mit Spielen wie Catacomb und Doom bekannt wurde, war das erstmal eine ziemliche Irritation für die Leute, die das gespielt haben, weil es natürlich nichts ist, was sie schon beherrscht haben. Ja, und ich glaube, es gibt Filme, die viel intensiver auf unseren Körper gehen, in unsere Wahrnehmung gehen. Denken Sie an die Filme von Lars von Trier. Ja, da fällt mir im Spielbereich nichts ähnlich Intelligentes und Scharfes und Heftiges ein. Ja, und es gibt Literatur, die das auch auf eine viel intensivere und klügere Weise macht. Das liegt für mich nicht unbedingt am Medium und an der Tatsache, dass ich eine Maus bediene oder einen Controller in der Hand habe. Es ist einfach so, dass Spiele auch dann, wenn sie keine manifesten Auswirkungen haben auf unser Verhalten, moralisch gut oder schlecht sein können. Ja? Spiele können einem einfach einen total falschen, problematischen Gesichtspunkt auf Gewalt und Handeln nahelegen. Und das scheint ein ganz klares Beispiel dafür zu sein.
Im Fall des Videospiels Rape Day sind sich alle einig, wo sonst die Grenzen bei drastischen Gewaltdarstellungen in Computerspielen verlaufen, wann wir etwas cool, vielleicht popethisch adeln oder unmöglich finden. Wir haben heute mit Daniel Martin Feige, dem Stuttgarter Professor für Philosophie und Ästhetik in der Fachgruppe Design, diskutiert. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.